Morgen. Guten Morgen. Ausgeschlafen. Funktioniert das Ding hier?
An ist es.
Geht? Gut. Wie kommt der Prediger zu seinem Thema? Der eine überlegt sich, was braucht denn die Gemeinde? Der andere geht ins Gebet und lässt sich inspirieren und hört, Gott, was willst du, dass ich sagen soll? Wiederum ein anderer, der guckt sich einfach das hier an. Und da steht, jeden Sonntag steht da ein Predigtthema drin. Und ich muss gestehen, ich war mir nicht sicher, was ich diesen Sonntag predigen soll. Und dann habe ich das eben einfach auch so gemacht und habe hier reingeschaut und habe daraus mein Predigtthema genommen, das in Markus 9 steht, in den Versen 17 bis 27. Der Kontext dazu, zu der Geschichte, die wir gleich besprechen wollen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und es gibt ganz viele Heilungen, sie erleben ganz viele Wunder. Jesus hat bereits seine Jünger mit Vollmacht ausgestattet. Die waren schon unterwegs gewesen, ja, und haben genau dasselbe getan, was Jesus auch getan hat, das Evangelium gepredigt und geheilt. Und jetzt ging dann Petrus, Johannes, Jakobus mit Jesus auf den Berg und dort hatten sie eine übernatürliche Erscheinung. Sie sahen Elia und Mose und Jesus unterhielt sich mit ihnen, also wirklich so ein geistiges Highlight, ja. Und dann kamen sie runter und da waren der Rest der Jünger und die stritten sich, die diskutierten hier mit den Pharisäern hier irgendwie rum. So, und jetzt kommt die Situation, die wir heute behandeln wollen. Jesus kommt dazu und er fragt, warum streitet ihr denn? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten. Und sie konnten es nicht. Also interessant ist ja erstmal, hier wird nicht groß rumdiskutiert, ob es jetzt hier irgendwelche unreinen, bösen Geister gibt oder nicht. Sondern die Menschen, die dort waren, gingen alle erstmal davon aus, ja, das ist ganz normal, das ist real. Der andere Punkt ist, im Judentum galt ja so ein Grundsatz. Der Abgesandte eines Menschen ist wie dieser selbst. Das heißt, die Jünger Jesu, die waren auch gleichzeitig seine Repräsentanten. Und deswegen sprach auch dieser gute Mann, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, obwohl ja Jesus gar nicht da war. Der war ja oben auf dem Berg gewesen. Aber den Jüngern war es nicht möglich gewesen, diesen unreinen Geist aus diesem Mann herauszubekommen. So, jetzt kommt hier Jesus dazu. Was wird er wohl jetzt sagen? Er aber antwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Boah, harte Worte, oder? Jesus erscheint hier richtig zornig und erbost. Unglaube war der Grund, warum die Jünger diesen Mann nicht befreien konnten. War es jetzt der Unglaube der Jünger oder des Vaters oder des Sohnes oder wie auch immer? In der Parallelstelle, Matthäus 7, Vers 20, da weist er die Verantwortung auf die Jünger. Die haben ihn nämlich danach gefragt, warum hat es nicht geklappt? Und Jesus sagte, wegen eures Kleinen bzw. Unglaubens. Was für eine Feststellung. Und ich denke, jeder von uns würde es nicht so wagen, so zu reden. Er sagt doch im Prinzip nichts anderes, wie man auch schon missbräuchlich gehört hat. Du erlebst keine Heilung, weil du nicht richtig glaubst. Nur Jesus darf dieses Urteil sprechen. Bis wann soll ich bei euch bleiben, sagt Jesus, damit ihr endlich versteht, damit ihr endlich glaubt und danach handelt. Wie viele Wunder habt ihr denn schon von mir gesehen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist, der in diesem jungen Mann war, ihn sah, zerrte er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Was für eine Manifestation der unsichtbaren Welt. Jesus erscheint, und dieser unreine Geist in diesem Menschen fängt an, ja, diesen Mann wieder zu bedrängen? War es vielleicht so ein letztes Aufbäumen? Was wird Jesus jetzt tun? Und Jesus fragte seinen Vater, diesen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte von Kindheit an. Warum fragt er das? Hat es noch irgendeine Bedeutung? Auf jeden Fall, hier ist klar, es handelt sich um einen ziemlich schweren Fall. Und aus den Beschreibungen lässt sich schließen, dass es sich hier um einen von vielen epileptischen Anfällen handelt, die dieser junge Mann gehabt hat. Und mit jedem Anfall wird sein Körper und seine Seele mehr zerstört. Und von daher ist auch die Verzweiflung des Vaters zu verstehen, der immer wieder erleben musste, was dieser unreine Geist mit seinem Sohn machte. Aber warum stand jetzt Jesus nur herum und ergriff nicht die Initiative? Konnte er vielleicht gar nicht wirken, weil er keinen Glauben fand? In Nazareth hat er mal eine ähnliche Situation gehabt. Und dort heißt es in Markus 6, die Verse 5 und 6, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenig Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Ich brauche mal einen Jesus. Wer möchte mal Jesus sein? Jetzt darfst du Jesus sein, komm. Es passiert nichts Schlimmes. Ja, Daniel. Was? Ah, gut. Daniel ist Jesus, sehr gut. Toller Jesus, komm her. So, stell dich mal hier hin. Und der Vater, der spricht weiter. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. So, und jetzt kommt ein interessanter Satz. Aber wenn du kannst, spricht er zu Jesus, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Was macht dieser Mann? Er wirft den Ball Jesus zu. Jesus, du, wenn du kannst. Ist das nicht etwas anmaßend? Und wenn man die vorherigen Kapitel liest in Markus, wie da beschrieben ist, wie er Tausende von Menschen übernatürlich gespeist hat, wie er Taube hörend gemacht hat, wie er Blinde sehend gemacht hat und sonstige Krankheiten geheilt hat. Und dann stellt sich dieser Mann hin und sagt, wenn du kannst, dann mach. Wie ist das mit uns? Versuchen wir nicht auch, uns irgendwelche Erklärungen zurechtzulegen, von der eigenen Verantwortung abzulenken, wenn nicht das eintrifft, was eigentlich eintreffen sollte? Was ist, wenn nichts passiert? Vielleicht hat der Vater schon so viele Rückschläge erleben müssen, so viele Versuche, seinen Sohn zu befreien, sind gescheitert. So viele Menschen haben ihn schon enttäuscht und selbst die Jünger haben es nicht geschafft. Ist da nicht normal, Jesus selbst anzuzweifeln? Der Vater ist verzweifelt, das ist so, ich spüre da so zwei Herzen in ihm schlagen. Auf der einen Seite dieser Zweifel, diese Anklage, aber auf anderer Seite auch dieser Ruf, wenn du kannst, so hab Erbarmen mit uns, hilf uns. Und Jesus greift es auf. Und Jesus sagt zu ihm, wenn du kannst. Jesus erkennt diese Provokation im verzweifelnden Vater. Und ich habe mir die Frage gestellt, würde ich das auch machen? Würdet ihr das machen, ihn so anzuzweifeln? Und ich glaube, dass die meisten von uns keine Zweifel daran hegen, dass der Sohn, dass Jesus das kann. Oder? Natürlich kann er das. Das hat er doch oft genug bewiesen. Die Bibel ist voll von Heilungen und Wundern. Die Frage ist nur, tut er es in meinem Leben? Und das nicht nur als Empfangender, sondern auch als jemand, der die göttlichen Wohltaten weiterbringt, so wie die Jünger das getan haben. Was macht Jesus? Er wirft den Ball zurück. Danke, lieber Jesus, du darfst dich setzen. Er wirft den Ball zurück. Was sagt er? Dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Was macht so ein Satz mit dir? Was machst du mit dem Ball? Hängst du ihn? Natürlich bejahen wir als entschiedene Christen die Richtigkeit dieser Aussage. Aber was hat das mit deinem Leben zu tun? Ihr sitzt alle so ruhig da. Ich würde jetzt unruhig auf meinem schönen warmen Polster hier rumrutschen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Lebe ich das? Wir wissen doch alle, dass dieser Satz doch wahr ist. Sonst würde er ja nicht in der Bibel stehen. Aber hier geht es nicht um eine theoretische Zustimmung, sondern um die Frage, wie diese kurze göttliche Verheißung in meinem Leben Raum hat. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ich fange gleich mal damit an. Ich glaube für einen Porsche Carrera Cabrio. Ja? Wollen wir damit anfangen? Wieso lacht ihr? Wieso lachst du nun? Dem Glaubenden ist doch alles möglich. Ich habe Bestätigung gefunden. Also eine Stelle, da darf man sich ja nie drauf berufen. Man braucht ja immer mehrere Stellen, ne? Um die Wahrheit eines Satzes, dass es wirklich wahr ist. Johannes 15, Vers 7, da steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hallo? Da steht's doch wieder. Ich darf bitten, was ich will. Hallo, ihr seid mir zurück. Widerstand, Leute. Komm hier. Da muss kommen, hey, du hast den ersten Teil vergessen. Was steht denn da? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Alles heißt hier nicht alles, was ich will, sondern alles, was ich zuvor mit meinem Herrn und mit dem Wort Gottes abgeklärt habe. Meine vierte Seite fehlt. Da ist sie. Und ob ich im Reich Gottes dienlich bin, wenn ich ein Porsche Carrera Cabrio habe, ist äußerst fragwürdig. Höchstens, ich habe eine Berufung nach Saint-Tropez unter den Reichen zu evangelisieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Herr wirklich so gnädig ist und mir so ein Fahrzeug gibt. Es geht also darum, so mit dem Herrn und seinem Wort verbunden zu sein, dass ich weiß, für was ich glauben soll und kann. Und das könnte auch die Antwort sein, warum so manches glaubensvolles gesprochenes Wort oder Gebet einfach unerhört bleibt. Weil ich nicht mit Gott verbunden war. Nicht mit seinem Wort verbunden war. Und die Frage ist doch, wie bekomme ich denn diesen Glauben? Wollen wir doch alle wissen, oder? Und einer, der von Jesus in den höchsten Tönen gelobt wurde, das war ein römischer Hauptmann. Sein Glaube war so stark, dass er von Jesus nur verlangte, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und Jesus lobte diesen Glauben. Hat er sonst nirgendwo gesehen oder gehört. Wie kommt man zu diesem Glauben? Sicherlich ist Glaube etwas, was man von Gott geschenkt bekommt. In Römer 12, Vers 3 steht, dass jeder Gläubige ein gewisses Maß an Glauben geschenkt bekommt. Im 1. Korinther 12 wird von dieser übernatürlichen Gabe, von dieser Geistesgabe gesprochen, des Glaubens. Was ist das? Dieser besondere Glaube. Es gibt so normaler Glaube. Ja? Ich bin ja Landschaftsgärtner. Wenn ich im Frühling irgendwie einen Apfelbaum blühen sehe, dann glaube ich, im Herbst wird er Äpfel tragen. So normal, glaube ich. Ja. Der Glaube, der aber hier gemeint ist, den nenne ich Apfelsinenglauben. Das ist ein Glaube, den Gott schenkt. Und er schenkt seinen Glauben. Und ich glaube dafür, dass dieser Apfelbaum eine Apfelsine tragen wird. Versteht ihr das? Ihr seid mir zu ruhig, komm.
Nein.
Es ist ein besonderer, es ist ein übernatürlicher Glaube. An einem Apfelbaum kann natürlich keine Apfelsine wachsen, ist doch klar. Und trotzdem schenkt Gott sowas. Danke für den Einwand. Wir haben ja seit einigen Wochen, gehen wir ja da in der Erfurter Straße auf den Spielplatz. Und von Anfang an haben wir ja immer wieder gehört, so, oh, und was macht ihr, wenn es regnet? Und meine Standardantwort war immer, was habe ich gesagt, Christa? Ja, ich habe immer gesagt, es wird nicht regnen. Boah. Und also ich bin eigentlich kein Typ, der sich so gerne so aus dem Fenster hängt. Aber Gott hat Gnade geschenkt, ja. Und es hat wirklich nicht geregnet, außer einmal, da war ich aber nicht dabei. Nein, es geht weiter. Nein. Da war das Thema, das fand ich auch sehr interessant, das hat die Moni gemacht, und da war das Thema, wir versuchen da so zu beschreiben, wie ist denn Gott? Ja. Weil da sind Kinder da, die haben überhaupt keine Ahnung. Ja. Die gehen nicht in die Kirche, die haben noch nie was von Gott gehört. Und dann beschreiben wir jedes Mal, wenn wir da rumgehen, wie ist Gott? Ja, boah, da gibt es ganz viele Sachen. Und die Moni hat ja an diesem Tag gemacht, Gott ist wie?
Der Regen.
Der Regen. Hey Leute, das finde ich cool. Da kriege ich Gänsehaut, das finde ich cool. Und vor 2 Wochen haben wir ein Fest auf dem Spielplatz gemacht. Und eine besorgte Mutter kam zu uns, da war eine Unwettervorhersage. Oh, wollt ihr das wirklich machen? Und ich habe gesagt, wir haben doch einen himmlischen Beistand, das wird schon. Habe ich mich wieder aus dem Fenster gehängt. Leute, es war ein gutes Wetter gewesen. Ja, wir haben unser Programm durchgezogen und waren dann gerade so in den letzten Geflügelbratwürstchen da am Grillen. Ja, und dann kam es auf einmal runter. Okay, aber wir konnten unser Programm durchziehen. Gott ist treu. Und ich glaube, dass Gott mir da irgendwie so einen übernatürlichen Glauben auch geschenkt hat. Das ist jetzt sowas Kleines, ja. Glauben für Wetter. Dieser Mann, um den es hier geht, dieser Vater, da ist es schon mal was ganz anderes. Ein ganz anderer Level, ja, wenn es um die Krankheit seines Sohnes geht. Wie bekommt man Glauben? Es gibt einen Glauben, den man geschenkt bekommt. Aber irgendwo ist doch Glaube, und wenn ich Jesus hier richtig verstehe, auch eine Entscheidungssache. Problem haben wir ja, wir als Christen, wir glauben ja an eine noch andere Welt, eine unsichtbare Welt. Problem ist aber, dass wir in diese geistliche Welt keinen Einblick haben. Wir können es nur schwer mit unseren Sinnen wahrnehmen. Aber Gott fordert uns immer wieder auf, nach den Gesetzmäßigkeiten dieser anderen Welt, Jesus spricht vom Reich der Himmel oder von seinem Königreich, dass wir nach diesen Gesetzmäßigkeiten leben sollten, damit rechnen sollten. Und ich stelle mir die Frage, lebe ich nach diesen himmlischen Gesetzmäßigkeiten? Jesus lebte da drin, der hat überhaupt keine Probleme gehabt. Der hat die Naturgesetze nur so aus dem Weg geräumt. Der lief auf dem Wasser. Er war Herr über den Wind, über die Stürme. Ja, selbst der leibliche Tod war für ihn keine wirkliche Grenze. Und mein frommer Verstand hat damit auch überhaupt keine Probleme, diese Geschichten wirklich als wahr anzuerkennen. Aber wie würde ich mich in den entsprechenden Situationen verhalten? Würde ich dem Wind befehlen, wenn es notwendig wäre? Oder Wasser zu Wein machen. Vielleicht ist es ja in unserem Leben ja auch gar nicht notwendig. Aber bin ich wirklich bereit, da Glauben zu investieren, da wo meine menschlichen Möglichkeiten am Ende sind? Vielleicht ist das Glauben für Heilung. Glauben, um Veränderungen in Situationen zu erleben. glauben, dass Gott mich wirklich als Werkzeug benutzt? Leben wir mit diesem lebendigen Glauben, dass Jesus in unsere Realität eingreift? Oder leben wir mehr nach den Möglichkeiten unserer menschlichen Existenz? Wir gehen zurück zur Geschichte. Jesus gibt diesen Ball diesem hilfesuchenden Vater zurück, der ihm die Frage stellte, ob Jesus wirklich seinem Sohn helfen könnte. Und jetzt passiert etwas Erstaunliches. Wie reagiert dieser Vater? Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er schrie es heraus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was nun, glaubt er jetzt oder glaubt er nicht? Und ich spüre in dieser Aussage, in diesem Schreien, die innere Zerrissenheit dieses Mannes. Auf der einen Seite diese Erfahrung, die er jetzt schon jahrelang gemacht hat. Und auf der anderen Seite spürt er, wer dieser Jesus ist. Er spürt, dieser Mann ist vertrauenswürdig. Er spürt und er weiß, er hat schon Wunder getan. Aber er merkt auch seine eigene Unzulänglichkeit. Seinen Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wer von euch hat diesen Satz schon gebetet? Ehrlich. Ich gehöre auch dazu. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kennt ihr diese Spannung in euch? Und der Vater, er entscheidet sich zu glauben. Er geht einen Schritt vorwärts. Wir haben heute ein Lied gesungen, Schritt für Schritt. Er wagt einen kleinen Schritt nach vorne, obwohl in ihm emotional Stürme losbrechen. Er wagt diesen Schritt nach vorne und er spricht es aus. Ich glaube. Und vielleicht war dieser Glaube sehr klein. Aber Jesus hat diesen Glauben gesehen. Seht ihr das? Warum seht ihr es nicht? Er ist so klein. Aber das hat ausgereicht. Verlangt da Jesus viel von uns? Nein. Ein kleiner Glaube. Gott erwartet von uns nicht, dass wir super Glaubenshelden sind. Er wartet auf diesen kleinen Glauben, dieses zarte Vertrauen. Im Griechischen, Pistis heißt es, glaube ich, kannst du Glauben genauso mit Vertrauen übersetzen. Dieses kleine, zarte Vertrauen, das erwartet Jesus von uns. Auf der anderen Seite spüren wir unsere Unzulänglichkeiten. Und selbst die Jünger, die großen Jünger, die so viel mit ihm erlebt haben, selbst die Jünger, Lukas 17, Vers 5, da steht: Herr, mehre unseren Glauben. Die haben doch schon so viel erlebt. Und trotzdem, Jesus, wir kriegen es nicht hin. Mehre unseren Glauben, wie machen wir das? Und Jesus antwortete: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde dir gehorchen. Ein kleiner Glaube reicht aus, um Unmögliches möglich zu machen. Wir kommen zum Ende der Geschichte. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Glauben ist doch immer mit einem Risiko verbunden. Aber Glauben ist etwas, was tagtäglicher ist, als wir eigentlich denken. Wenn wir hier in den K56 den Linienbus reinsteigen, dann fangen wir schon an zu glauben. Wir vertrauen nämlich, dass der Fahrer da vorne einen Führerschein hat, ja, und dass er fähig ist, diesen tonnenschweren Bus mit der richtigen Geschwindigkeit zu lenken und keinen Quatsch macht. Und die Kunst ist, dieses Vertrauen, diese gleiche Sicherheit auf unseren Glauben auch zu übertragen, auf die Wahrheiten, die Jesus zu uns spricht, zu übertragen. Dass ich mit der gleichen Gewissheit, wie ich weiß, wenn ich in Rostock in den K56 einsteige, vorausgesetzt ich stehe auf der richtigen Fahrbahnseite, dass ich in Oberramstadt ankomme. Was kann ich tun, um meinen Glauben zumindest in Senfkorngröße zu bekommen? Was kann ich tun? Indem ich Glauben nachahme. Nicht nachmache, aber nachahme. Und zwar denen nachahme, die den Glauben gelebt haben, die erfahren haben, was es bedeutet. Hebräer 13, Vers 7 steht: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Abraham war zum Beispiel so ein Mensch. Abraham wird auch Vater des Glaubens genannt. Er vertraute Gott. Er ging einfach los. Und obwohl er noch nicht wusste, wohin es ging, aber er vertraute Gott. Er kannte Gott als den wahren, den zuverlässigen, den treuen, den gnädigen. Und er ging einfach, weil er glaubte, weil er ihm vertraute. Ist es bei uns? Wir vertrauen doch auch dem, den wir kennen, oder? Ich arbeite öfters mal mit einem Partner zusammen im Landschaftsbau und dann geht es schon manchmal heiß her. Da sind wir mit Dünen da ganz hoch unterwegs oder mit Bagger und hin und her. Und es ist manchmal gefährlich. Aber ich vertraue meinem Partner. Hundertprozentig. Ich stehe da neben der Maschine, kein Problem für mich. Warum? Weil ich ihn kenne. Ahmt den Glauben nach. Ich war auf einer Konferenz gewesen und da hat ein Sprecher gesagt, unsere Väter im Glauben, ja, also die vor uns schon gläubig waren, die haben oft ganz andere Dinge erlebt, Gott viel intensiver erlebt, seine Gegenwart viel intensiver erlebt wie wir. Das waren die Väter des Glaubens. Die Söhne, die haben das gesehen. Die haben gesagt, ja, boah, ich habe das gesehen. Wirklich passiert. Aber ich glaube, wir sind jetzt im Zeitalter der Enkelkinder, wo wir nur noch davon gehört haben. Ich möchte da wieder zurückkehren. Das, was unsere Väter, unsere geistlichen Väter geglaubt und dann auch gesehen haben, das will ich auch wieder erleben. Dass die Gegenwart Gottes so stark da ist. Dass Erweckungen da sind, so wie sie früher waren. Dass Heilungen im viel größeren Ausmaß da sind, wie sie früher waren. Was kann ich tun, um meinen Glauben zumindest auf Senfkörngröße zu bekommen? Der zweite Punkt wäre, indem ich das Wort Gottes in mir leben lasse. Und das haben die Menschen schon im Alten Testament gewusst. Da steht 5. Mose, Kapitel 11. Und ihr sollt diese meine Worte, spricht der Herr, auf euer Herz und auf eure Seelen legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt die eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf deinen Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Da war ständig Gottes Wort präsent oder sollte präsent sein. Im Neuen Testament genau das Gleiche. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Wie komme ich zu mehr Glauben? Der dritte Punkt. Indem ich Erfahrungen mit Jesus selbst mache. Indem ich ganz nah bei ihm dran ist. Wie kam denn das, dass der Vater auf einmal anfing, Glauben zu bekommen? In der Begegnung mit Jesus, in der Auseinandersetzung mit ihm, wuchs auf einmal der Glaube. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir selber nicht mehr selber persönliche Erfahrungen mit Jesus machen, wird irgendwann unser Glauben absterben. Ich habe mich 1992 bei einem Freund bekehrt. Und als frisch Bekehrter, da war ich immer ganz, boah, habe solche Ohren gekriegt und solche Augen, wenn er erzählt hat, boah, Gott hat zu mir geredet und er hat gesagt, das und das. Und ich, wie macht er das nur? Wisst ihr was? Dieser Freund, der ist nicht mehr beim lebendigen Glauben. Warum? Ich glaube, irgendwann hat es nachgelassen. Irgendwann hat er keine persönlichen Erfahrungen mehr mit Gott gemacht. Das brauchen wir. Wo ist deine Glaubensherausforderung? Wo ist die Glaubensherausforderung uns als Gemeinde? Vor ein paar Wochen war hier so dieses Bild eines anderen Gemeindegebäudes, ein größeres. Ist das unsere Glaubensherausforderung? Glaubensherausforderung, Heilung oder vielleicht im finanziellen Bereich, im Beruf oder in der Berufung. Was erschien dir bisher als komplett unmöglich? Das kann ich nicht. Was ich so öfters höre, oh, ich bin kein evangelistischer Typ. Mag sein. Ich kann das nicht. Ich habe aber noch keinen erlebt, der von einem evangelistischen Einsatz zurückgekommen ist und hat gesagt, boah, das mache ich nie wieder. Im Gegenteil, ich bin auch kein evangelistischer Typ. Und wenn ich aber von so einem Einsatz zurückgekommen bin, ich war voll happy. Ich war voll glücklich. Muss man einen kleinen Schritt gehen. Glaubensschritt. Ich habe mal von der Story gehört, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe hier, von einer Frau, ich glaube, sie war auf einer Jüngerschaftsschule oder was, und die gehen ja dann auch auf Einsätze. Und sie war auch so eine ganz schüchterne. Und sie hat, sie hat den Herrn so lieb gehabt und sie wollte ihm unbedingt doch auch dienen, ja. Und sie wollte unbedingt auch mal Zeugnis geben vor Fremden. Und irgendwann war es so weit, hat gesagt, okay, ich mach das jetzt. Und dann hat er sich auf die Straße hingestellt. Ich schmück das jetzt ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Dann hat sie sich ja auf jeden Fall hingestellt und die hat keinen Ton rausgebracht. Wie peinlich. Sie ist auf diesen Glaubensschritt gegangen. Und wisst ihr, was passiert ist? Daraufhin hat sich ein Mensch bekehrt, weil er gesehen hat, das sind ja ganz normale Menschen. Als ich die Predigt hier geschrieben habe, dann ist mir ein Fehler passiert. Ich habe da so einen Buchstabenverdreher gehabt. Da habe ich geschrieben, anstatt furchtbar habe ich fruchtbar geschrieben. Und genau so ist es. Es ist nicht furchtbar. Es ist fruchtbar, wenn wir solche Dinge tun. Auf dieser Konferenz, wo ich war, da habe ich auch einen Menschen kennengelernt. Der hat es von sich auch behauptet. Er hat gesagt, er ist kein evangelistischer Typ. Und wisst ihr, was der heute macht? Da ganz hoch oben im Norden, Backen, da gibt es jedes Jahr ein Metal-Konzert. Und da verteilen die Bibeln. Ja? Und er ist auch kein evangelistischer Typ gewesen. Und er sagt, er möchte da nicht mehr weg. Er möchte da jedes Mal dabei sein. Er hat Gespräche da mit den Leuten, obwohl er kein evangelistischer Typ ist. Ja, es bekehren sich da die heftigen Metal-Leute da oben, ja. Und er hat sich Gespräche. Hey. Ein kleiner Glaubensschritt. Was erschien dir bisher als unmöglich? Vielleicht ist es auch, dass du es nicht mehr gewagt hast, für andere Menschen zu beten. Und ich muss zugeben, ich habe auch in meinem Leben eine Zeit gehabt, ich habe für andere Menschen nicht mehr um Heilung gebeten. Warum nicht? Weil nichts passiert ist. Ich habe gesagt, dann kann ich es doch gleich sein lassen, oder? Willst du wieder neuen Glauben investieren? Willst du wieder dieses kleine Risiko eingehen, dass sich vielleicht nichts tut, wenn du etwas betest? Oder vielleicht stehst du selber in Krankheitsnot. Dem Glaubenden ist alles möglich. Leute, das fordert mich auch total raus. Was erschien dir bisher als unmöglich? Ich komme zum Schluss und das Musikteam darf schon nach vorne kommen. Ich möchte euch am Schluss noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Wo stehst du mit deinem Glauben? Wartest du vielleicht wie der Vater schon lange auf eine gewisse Veränderung in deinem Leben und es passiert nichts? Hast du dich vielleicht schon damit abgefunden mit dieser Realität in deinem Leben, die so unveränderbar scheint? Was ist das in deinem Leben? Ist es vielleicht ein Wunsch nach einem Porsche Carrera? Oder ist es wirklich eine Veränderung, die du mit deinem göttlichen Vater schon abgesprochen hast? Und Jesus wirbt heute Morgen um dich. Er wirbt um dich und er wirbt um dein Vertrauen. Willst du ihm wieder mehr zutrauen? Willst du auch wieder dieses Risiko eingehen, vielleicht wieder enttäuscht zu werden? Willst du anfangen, seinem Wort mehr zu vertrauen als deinen Erfahrungen, deinen Gedanken und deinen Gefühlen? Willst du, dass das Wort Gottes wieder solch einen Raum in deinem Leben einnimmt, dass es Glauben schaffen kann in dir? Was war denn dir bisher verwehrt, obwohl eine Zusage Gottes im Raum steht? Willst du das alles tun, damit dein Glaube, sofern es in deinen Möglichkeiten steht, wieder wächst, sodass es zumindest Senfkorngröße erreicht? Was ist dieser Punkt in deinem Leben? Ich möchte den Thorsten bitten, dass er jetzt einfach mal so ein bisschen Klaviermusik spielt. Und ich möchte dich, wende dich doch einfach mal zu deinem Nachbar hin. Was ist das, was du denkst, was bisher so deine Unmöglichkeit war? Und vielleicht entscheidest du dich jetzt mit deinem Nachbarn zusammen, ja, ich will es nicht aufgeben, sondern ich will da jetzt anfangen, Glauben zu investieren. Und vielleicht sind dann diese Gefühle wie bei diesem Vater, der in der absoluten Zerrissenheit steht, der wieder Angst davor hat, enttäuscht zu werden. Bete einfach mal mit deinem Nachbarn. Schreib vielleicht heraus wie der Vater, ja, ich glaube. Dein Wort sagt es doch, ich glaube. In der Bibel finden wir das immer wieder, dass wir uns erinnern sollen. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, so eine Erinnerung jetzt hier zu basteln. Ist nicht schwierig. Wenn du jetzt irgendwie was hast, wo du sagst, okay, ich will da wieder neu Glauben investieren, ich will mich wieder neu auf den Weg machen, ich will wieder neu glauben, dann kannst du hier ein kleines Senfkörnchen nehmen. Hier habe ich Uhu. Machst du da drauf? Ist das Senfkörnchen drauflegen? Vielleicht willst du noch was draufschreiben, was dir wichtig ist. Und dann hängt dir das irgendwo dahin, an den Spiegel, im Bad oder an die Pinnwand oder wie auch immer. Und wenn dein Glaube sinkt oder wie auch immer, dann schau dir das wieder an. und erinnere dich. Ich will glauben. Gott, ich will dir mehr zutrauen als mir. Ich will dir mehr glauben, als jetzt meine Gefühle sagen, als meine Gedanken sagen. Ich will dir mehr glauben. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises noch haben. Du kannst in der Zeit hier nach vorne kommen und kannst das gerne basteln. Also alles frei jetzt hier. Ich leg das mal hier hin.